Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Persönlich. Christine Hubacher im Gespräch mit Gästen.
Grüß euch miteinander und persönlich aus Bern. Ich möchte euch meine Gäste vorstellen. Die Jelena Mitrovic ist vor 20 Jahren aus dem damaligen Jugoslawien in die Schweiz gekommen. Die studierte Lehrerin ist eine Brückenbauerin zwischen Migranten und Schweizer. Sie gibt zum Beispiel Serbischkurs und arbeitet als Kulturvermittlerin und Übersetzerin. Frau Mitrovic lebt in Bern. Der zweite Gast ist der Bundesratssprecher Oswald Zick. Seit 1975 arbeitet er mit kurzen Unterbrüchen im Bundeshaus. Wenn einer das Innenleben vom Bundeshaus kennt, dann er. Der Herr Sick hat 2 erwachsene Kinder und lebt mit seiner Partnerin in Bern unten an Aare. Herzlich willkommen. Jelena Mitrovic, wenn ihr jetzt nicht wüsstet, was der Oswald Sick ist, eben Bundesratssprecher, wenn ihr ihm jetzt irgendwo in Bern würdet über den Weg laufen, was würdet ihr denken, was er schafft?
Ich würde doch sagen, er kann etwas Politisches machen. So ernst, sieht ernst aus. Und
er sieht ernst aus.
Oder vielleicht ist das jetzt psychologisch, also Echo von dem, was ich weiß. Ich weiß nicht.
Was macht es denn so aus, dass er auch so politisch arbeiten könnte?
So ernst, ein bisschen auch besorgt, weitdenkend.
Die sieht ein bisschen besorgt aus, Herr Sick.
Ja, es besorgt mich etwas, dass ich aussehe wie ein Politiker. Aber
Herr Sick, wenn ihr der Frau Mitrovic würdet über den Weg laufen, ihr würdet sie sehen, irgendwo vor dem Bundeshaus oder irgendwo in der Stadt, was würdet ihr denken, was sie macht?
Also gut, ich sehe sie jetzt da im Stadttheater und ich würde sagen, sie ist Schauspielerin oder Schriftstellerin.
Oi. Ja. Und wieso Schriftstellerin? Was macht das aus?
Ja, das ist jetzt noch schwierig. Mhm. Schauspielerin, vielleicht etwas wegen Verschmitzten, was sie hat. Schriftstellerin, vielleicht auch etwas wegen der Seriosität, wo sie doch auch ausstrahlt.
Ja. Hat das euch gefallen? Wäre das mal ein Berufswunsch von euch gewesen, Schauspielerin zu werden?
Sie haben ganz genau gesagt, Herr Sick. Das heißt, ich wollte Schauspielerin sein, aber für meine Eltern war das etwas Irrationelles. Was willst du machen? Fernsehen, Reisen und so weiter. Das konnte sie nicht vorstellen. Aber jetzt mache ich mit den Kindern verschiedene Projekte, was um Theater geht. Vielleicht das Secondo-Festival in Olten, jetzt am Ende Februar, haben wir uns beworben und die Kinder spielen. Thema ist, wer bin ich, Identität? Und auch, wir haben verschiedene Theaterstücke gemacht über Mileva Maric Einstein und Albert Einstein, jetzt dann über Katharina Sturzenegger und so weiter.
Also das heißt, sie sind nicht weit.
Ja. Und Schriftstellerin, eben ich habe Literatur studiert und Slawistik und ich habe selber ein bisschen geschrieben, aber es ist nicht so wert, dass die anderen lesen. Mehr für meine.
Was habt ihr geschrieben? Also mehr so Liebestagebuch?
Oder nicht so, ein bisschen Poesie, meine Gedanken, Sentenzen, Überlegungen, aber für größere Formen, Romane und Epik und so hätte ich keine Zeit und kein Ausdauer.
Ich weiss nämlich, dass ihr, Herr Sick, offenbar an 2 Romanen seid.
Ja, das ist. Nein, das stimmt nicht. Das ist ein Gerücht. Nein. Also, vielleicht einen habe ich mal angefangen, aber vor etwa 20 Jahren. Und der wird nie fertig.
Um was geht's?
Und ich habe mir auch vorgenommen, ich werde kein Buch mehr schreiben.
Nicht?
Nein.
Um was wäre es dort in diesem Roman gegangen?
Ach, das ist so, irgendwie, glaube ich, so ein bisschen eine Liebesgeschichte. Und, aber das, nein. Das ist tief in den Schubladen und bleibt dort.
Wenn ihr das vorhin gehört habt, eben, dass ihr wie ein Politiker aussieht, wäre das eigentlich mal eine Option gewesen, wo ihr denkt, hey, statt in der Verwaltung zu arbeiten, einfach selber können zu politisieren, selber sich wählen, selber Nationalrat werden, selber vielleicht Bundesrat?
Nein, ich glaube es nicht. Ich habe eigentlich immer gern in der Verwaltung als Beamter, wie man früher gesagt hat, gearbeitet. Und habe das Gefühl gehabt, das sei eigentlich mein Beitrag zur Politik. Also, indem man Politik vom Bundesrat jetzt in meinem Fall versucht, so gut wie möglich umzusetzen. Durch die Verwaltung oder in der Verwaltung. Also, das hat mir geschonnen. Das ist die politische Arbeit, die ich machen möchte. Ich glaube nicht unbedingt, dass ich das Talent und die Begabung für einen guten Politiker hätte.
Wieso?
Ja, ist jetzt vielleicht noch ein bisschen schwierig, das zu sagen. Heute bei einem Politiker scheint mir, ist viel, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, Show-Talent gefragt, aber ein guter Politiker muss auch natürlich ein guter Kommunikator sein. Und so komisch, dass das tönt, das ist nicht unbedingt mein Fall. Selber über mich und über meine Politik können gut zu kommunizieren, dass das in den Medien auch entsprechend gewürdigt wird und gut, möglichst gut überkommt.
Also ich kann mich eigentlich laut lachen. Ihr werdet immer als grosser Kommunikator gepriesen und ihr seid Informationschef vom Adolf Ogi, vom Willy Richard. Das ist eine ganze Ziele. Jetzt habt ihr 7 Bundesräte, 1 Bundeskanzlerin, wo ihr müsst wirklich gegen aussen die Bundesratsstimme sein. Und ihr sagt, ihr seid ein zu wenig guter Kommunikator?
Ja, in eigener Sache, ja.
In eigener Sache. Ja, nur wir werden es erfahren jetzt in dieser Stunde persönlich. Ja. Habt ihr beide jetzt gestern Samstag oder jetzt heute schon Sonntag am Morgen irgendetwas zu tun gehabt in euren Beruf? Jelena Mitrovic, seid ihr irgendwie in Sachen Kulturvermittlung schon unterwegs gewesen?
Eben, Kultur und sonst Vermittlung und Zusammenarbeit, Zusammenleben, das war das Thema, die ich gestern mit meinen Leuten von Verein Dialog hatte. Der Verein Dialog besteht ein Jahr und gestern gerade haben wir geplant, ein bisschen spät, aber nicht zu spät, was wir machen dieses Jahr. Wie den Jugendlichen helfen, Schweizer Kinder, Jugendlichen, aber auch Kindern, Jugendlichen von Südosteuropa, dass sie eine Berufsstelle, Lehrstelle finden, dass sie den richtigen Weg gehen und auch wie zusammen mit den Schweizerinnen etwas ausbauen, begegnen, sich treffen, einander kennenlernen, Vorurteile abbauen, etwas Gemeinsames schaffen. Weil in eigene Oase leben oder Ghetto oder wie wir das nennen, ist überhaupt nicht erwünscht, aber auch nicht gut. Für beide Seiten, sagen wir, für die Schweizerinnen und für die Ausländer. Und dann haben wir den Verein gegründet, damit wir etwas ausbauen, was Zusammenleben, friedliches Zusammenleben und auch konkrete Hilfe im Gesundheitswesen, Bildungswesen und so weiter geht.
Kommt ihr denn an die Leute her? Kommt ihr an Migrantinnen, Migranten her aus Südosteuropa, die Hilfe brauchen beim Gesundheitswesen oder eben mit den Jugendlichen in der Schule? Erreichen ihr die Leute?
Wir erreichen die Leute so privat. Ich kenne viele Leute. Jahrelang als Lehrerin habe ich gearbeitet, aber auch von Vereinen, verschiedene Vereine, Kollegen aus anderen südslawischen Sprachraum oder auch Südosteuropa, auch mit den Schweizerinnen. Ich habe viele Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und von Radio Rabe, wo ich auch Teilzeit tätig bin. Und eben, wir finden die Leute, aber immer mehr brauchen wir sicher. Heutzutage ist die Information sehr wichtig. Und auch die Zeit, die Leute haben nicht so viel Zeit, dass sie irgendwo treffen, einander vermitteln und so weiter. Aber ich glaube, wir schaffen das.
Also wir brauchen mehr. Wenn ihr die Leute verbinden wollt, Schweizer Migranten aus Südosteuropa, wie wollt ihr das machen? Gibt es irgendwie so einen Treffpunkt oder gibt es ein Café oder wie?
Das möchten wir bald abbauen, aber jetzt treffen wir uns bei unserer Co-Präsidentin, ich bin Co-Präsidentin, Frau Zaug. Sie ist heute auch da. Und dann, sie hat ein Büro und dort treffen wir uns. Sonst im Le Cap organisieren wir verschiedene Veranstaltungen mit dem Thema eben Berufswahl, Zusammenleben, Fremdsein in der Schweiz, sportliche Veranstaltungen und so weiter.
Das habt ihr gestern gemacht, da bist offenbar bis spät am Abend gegangen, genau. Da haben wir viel zum Reden. Seid ihr in Sachen Bundesrat gestern oder heute schon tätig geworden? Also ich nehme an, ihr leset abends Sonntagszeitungen.
Sonntagszeitungen, ja. Also die erste Amtshandlung, die ich heute vorgenommen habe, das ist, dass ich drei Sonntagszeitungen aus dem Milchkasten, die haben ja keinen Platz mehr im normalen Brieffach, dass ich die aus dem Milchkasten rausgenommen habe und so ein bisschen überflogen habe.
Seid ihr erklüpft?
Und dann habe ich natürlich Nachrichten gelesen. Mhm. Ja, das ist gewissermaßen.
Hockt man dann eigentlich auch ein bisschen auf Kohle? Weil man denkt, welcher Bundesrat oder welche Bundesrätin tut über die Sonntagsmedien wieder Neuigkeiten vermitteln, die ihr nicht gewusst habt, dass man die so rauslässt?
Ja, auf Kohle nicht. Aber natürlich interessiert es einem, was in den Sonntagszeitungen steht, warum in den Sonntagszeitungen die Journalisten und Journalistinnen von den Sonntagszeitungen haben einfach mehr Zeit, um zu recherchieren. Sie bringen oft auch mehr raus als ihre Kolleginnen und Kollegen von den Werchtigszeitungen. Und darum gibt es dann oft gewisse Sachen, die man andernorts nicht erfährt, in anderen Medien. Die finden dann ihren Platz in den Sonntagszeitungen. Das können auch hier und da sogenannte Indiskretionen sein. Und da ist man natürlich dann auch ein bisschen gewunderig, was am Sonntagmorgen wieder in welchem Sonntagsmedium steht.
Und wie war es heute Morgen gewesen? Relativ. Es hat schon so ein bisschen Indiskretionen gehabt, so aus dem VBS zum Beispiel.
Ah ja, gut.
So. Aber das kann man ja dann alles in den Zeitungen nachlesen. Ja. Aber hat jetzt seid ihr erklüpft?
Nein. Nein, das aber ich konnte auch noch nicht alles können lesen.
Gut, also. Ja. Reden wir doch mal über die Bundesratssitzungen. Ihr seid ja immer dabei. Dann habt ihr so ein Pult. Ich habe letztens ein Bild gesehen, wo ihr so ein Pult sitzt. Was macht ihr denn während dieser ganzen Sitzungen? Schreibt ihr?
Ich höre, schaue und schreibe. Ja.
Und sagt nichts?
Ich sage im Normalfall nichts, nein.
Und wenn sagt ihr denn etwas?
Ja gut, eben, hören, schauen und schreiben ist eigentlich das Interessanteste, was man kann machen im Bundesratssitzungszimmer. Ich bin verantwortlich dafür, dass die Kommuniqué, die Presserohstoffe, die Dokumentationen, die über die Geschäfte, wo im Bundesrat beschlossen werden, dass die rausgehen. Und zwar in der richtigen Fassung. Also ich muss allenfalls entsprechend die Entwürfe dieser Kommuniqué noch korrigieren in der Bundesratssitzung oder korrigieren lassen durch die Verwaltung, je nachdem, ob der Bundesrat gemäss Antrag beschlossen hat oder nicht oder etwas anderes
also,
beschlossen
hat. Das heisst, dann sagt ihr etwas. Ihr sagt, ihr lest das Kommuniqué vor und sagt, habt ihr alle das Gleiche gehört, ist das das Kommuniqué?
Sie werden natürlich wissen, ob der Sprecher vom Bundesrat überhaupt auch spricht,
ja, aber
ich kann es beruhigen, der Sprecher im Bundesrat hat nichts zu sagen. Höchstens am Schluss von der Sitzung, da kommt man normalerweise noch auf Kommunikation zu reden. Also dort schlage ich dann vor, wer von den Bundesräten vor Presse geht, mit welchem Thema Und wenn es sonst irgendein Problem gibt, in der Frage offen ist in der Kommunikation, dass man die dann dort am Schluss von der Bundesratssitzung noch im Gremium klärt. Oder? Aber sonst rede ich also nicht. Die beiden Vizekanzler, wir haben jetzt nur noch einen, weil meine Kollegin, die ist befördert worden, bekanntlich. Und die Vizekanzler, die haben nichts zu sagen im Bundesrat. Das sind auch, das sind Beamte, das sind nicht Magistratspersonen.
Herr Sieg, verjättet es euch denn manchmal nicht fast? Ihr seid ein politisch denkender Mensch und ihr hört, wie dort die verschiedenen Minister zusammen debattieren. Wettet ihr denn manchmal nicht einfach etwas sagen?
Ja, ich habe natürlich internalisiert, dass ich nichts zu sagen habe. Und damit habe ich mich absolut abgefunden. Das gehört zu meiner Aufgabe. Aber es ist natürlich schon so, man sitzt dort drin ja nicht einfach als Neutrum, sondern auch als politischer Bürger. Da gibt es natürlich hier und da schon Sachen, die einem mindestens zu denken geben.
Das
manchmal ist sogar auch aufregend, aber man ist dann doch gehalten, die Aufregung und das Denken nicht allzu sichtbar zu machen.
Dürftet ihr manchmal seufzen?
Das habe ich noch nie hörbar gemacht.
Innerlich?
Ja.
Darf man
ja
lachen?
Also, man darf lachen. Vorausgesetzt, dass man miteinander zusammenlacht. Und es wird hier und da gelacht im Bundesrat.
Ja.
Also da, ja. Und zwar, ich könnte jetzt sagen, nicht erst jetzt.
Auch schon vorher, die vorderen
Nicht erst das Jahr. Ja, auch schon vorher.
Also wann lacht man zum Beispiel?
Ja gut, also ich sage es jetzt, weil das ist auch schon in einer Zeitung gestanden. Es ist interessanterweise eigentlich nicht so bemerkt worden, aber einmal, wo der Bundesrat über die neue Botschafterin Carla Del Ponte geredet hat und entschieden hat, dass sie jetzt unser Land in Argentinien vertritt, dort ist in diesem Antrag rein, sind auch Massnahmen zur Sicherheit von der Frau Carla Del Ponte beantragt worden. Und da ist auch ein Betrag gestanden, was das alles kostet. Und der Betrag war relativ hoch gewesen. Und dort hat dann der Herr Bundesrat Blocher gesagt, also er verstehe einfach nicht, dass wir das nicht billiger haben können, die Sicherheitsmassnahmen für die Frau Del Ponte. Das würde wirklich billiger gehen. Sie sollen mal die Haare färben. Das würde wenigstens weniger als 100 Franken kosten.
Von ihrem leuchtigen Blond
zurück. Dort haben alle gelacht.
Ja. Und ihr habt auch mitlachen. Ja. Jelena Mitrovic, ihr seid ja 1987 in die Schweiz gekommen. Ich weiß nicht, ob das wegen dem politischen System ist, das hier ist. Ihr seid dann, das ist noch, ich muss es vorausschicken, hat dann noch Jugoslawien geheissen.
Genau.
Ihr seid ein junger Lehrer gewesen, hat Lust gehabt, mal ins Ausland zu gehen, hat Deutsch können und nachher hat es die jugoslawischen Unterrichte gegeben für die Kinder von den Jugoslawen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Ihr hättet nach Deutschland können gehen, nach Österreich, ihr seid aber in die Schweiz gekommen. Warum?
Genau, eben. Ich wurde nicht politisch vertrieben, sondern ich habe gespürt, als Lehrerin verdiene ich sehr wenig. Das stimmt etwas nicht. Ich bin wieder angewiesen auf die Hilfe von meinen Eltern. Und es besteht sicher irgendwo ein Land oder eine andere Welt. Ich habe eben Geschichte studiert und Literatur und vieles gelernt. Es gibt auch andere Welten. Ich möchte diese Welt kennenlernen.
Und wieso ist es dort die Schweiz gewesen und nicht zum Beispiel Deutschland?
Genau, eben, weil wir haben viele Vorurteile, leider, das ist so, gegen Deutschland, weil Serbien oder Jugoslawien wurde zweimal angegriffen, zwei Kriege. Und dann, mein Vater war im Konzentrationslager als Kind und hat gesagt, nach Deutschland gehst du nicht. Zum Glück habe ich meine Vorurteile gegenüber Deutschen hier in der Schweiz korrigiert. Alle Deutschen, die ich kennengelernt habe, sind wirklich liebe Leute. Und zum Glück, wie gesagt, das Leben ist so, kommt zum Ausgleich. Aber für meinen Vater war das unvorstellbar. Auch Österreich, ja, von dort kommt Hitler, du gehst dort nicht. Leider, es ist so gewesen.
Aber du warst ja dann schon 30 gewesen, ungefähr.
Trotzdem, aber eben, wenn von jemandem finanziell, sie haben mich unterstützt und dann haben sie gedacht, sie haben auch recht, die beraten und mich irgendwie steuern, wohin ich gehe. Dann mein Vater sagte, es wäre gut, wenn du irgendwo in der Nähe von Genf lebst. Für ihn war Genf immer ein Zentrum von Friedensprozessen, Genfer Konferenzen, Begegnungen zwischen Menschen, Schweiz und Neutralität und so weiter. Dann habe ich auch konsultiert einen Kollegen, der hat auch Geschichte in meiner Schule, wo ich gearbeitet habe, nach dem Studium gefragt, was denken Sie, wie wäre, wenn ich in der Schweiz lebe? Er hat gesagt, das ist super. Dort gehst du, das ist ein schönes Land. Ich habe die Schweiz bis dahin noch nie gesehen. Und dort wird ich sicher schön sein. Und dann nach vier Jahren kommst du wieder zurück.
Es ist anders, aber sagt noch schnell, wo du dann wirklich nach in die Schweiz gegangen bist. Seid ihr bei eurem eigenen Mut erklüpft, einfach wirklich so das erste Mal weit ins Ausland?
Eben,
das war im Flugzeug gesessen.
Mit zwei Koffern. Das erste Mal überhaupt mit dem Flugzeug konnte ich irgendwo reisen, weil, wie gesagt, wir hatten damals keine finanziellen Mittel, um irgendwo zu reisen. Und dann dachte ich, wohin gehe ich? Soll ich doch zurück am Flughafen? Als alle Leute, die mich begleitet haben zum Flughafen, haben geweint, meine Eltern, meine Geschwister, Kollegen in der Schule, die Schülerinnen und so weiter. Soll ich doch bleiben? Aber nein, ich gehe, ich schaffe es. Und eben, es ist immer diese ewige Frage nach 20 Jahren, sollte ich bleiben oder sollte ich hierher kommen? Das ist, glaube ich, bei vielen Migranten so. Was ist besser, das Leben zwischen zwei Welten? Eben, und dann habe ich mit den so hohen Absätzen, mit den Schuhen hierher gekommen.
Ist eine Lehrerin,
Lehrerin sollte schön aussehen. Meine Mutter hat mir speziell einen Rock gemacht, dass ich so als Lehrerin schön aussehe. Und im Ausland, dort kleiden sie die Leute sicher viel besser als bei uns, haben saubere Schuhe, nicht wie auf dem Balkan schmutzig. Und dann habe ich so mit vielen Vorurteilen, positiven und negativen, hierher gekommen. Und das war eine neue Welt. Ich habe eben vor dem Theater oder Kino dann die Schuhe gepustet und dachte, Jesus Gott, alle werden sehen, dass ich von irgendwo komme. Und eben das, nach Bern bin ich mit dem zwei Koffer gekommen. Hier gerade mit dem Tram 9 bin ich Richtung Breitenanplatz gefahren. Meine Leute haben auf mich gewartet. Die erste Nacht habe ich nie geschlafen, ich habe geweint.
Nur geweint?
Genau.
Ja, einfach, weil ihr gedacht habt, ist das eine gute Entscheidung gewesen?
Genau, eben. Was soll ich hier alleine machen? Eine Frau alleine in fremden Welt. Meine Leute sind dort geblieben. Bald kommen die Weihnachten. Sie werden alle zusammen sein und tanzen und feiern ohne mich. Ja. Das ist nicht einfach, aber eben.
Aber am nächsten Tag ist es schon losgegangen.
Das ist schon
anfangen.
Ich habe meine Freunde, eine Schweizerin und ihr Mann war mein Landsmann. Sie haben mir geholfen, gut. Ich war gut aufgehoben. Sie gingen mit mir zum SBB, zum Fremdenpolizei hieß das. Jetzt ist Migrationsdienst und so weiter. Dann ist gut gelaufen. Am Nachmittag habe ich schon gearbeitet in Burdorf. Die Kinder haben auf mich gewartet.
Und dir wieder in den Stöckeli-Schuhe.
Genau. Und dann der Hausherr hat gesagt, Entschuldigung, Frau Mitrovic, können Sie bitte andere Schuhe nehmen? Ich sage, warum? Ich dachte, sind nicht schön. Nein, weil Parkett ist dann kaputt, wissen Sie? Ich habe gesagt, schon Entschuldigung.
Schon. Also dann seid ihr kaum in der Schweiz angekommen, er hat eben die Stelle antreten als jugoslawisch-Sprachlehrerin.
Ich sollte die Kinder aus Jugoslawien, damals war Jugoslawien, es tut mir noch immer leid, wenn man Ex-Jugoslawien sagt, das besteht nicht mehr. Es war einmal ein Land, in diesem Land bin ich geboren und ich bin auch ein bisschen nostalgisch, aber eben jetzt in die 6 neue Länder dort. Und dann sollte ich die Kinder unterrichten von Migranten, die hier leben, dass die Muttersprache, Kultur, eigene Wurzel, also Elternwurzel, Mentalität, Identität und so weiter nicht verlieren.
Machen Sie doch schnell mit uns einen kleinen Sprachkurs. Also jetzt, früher hat das Serbo-Kroatisch geheißen, jetzt ist es je nach Land Serbisch oder genau. Bosnisch oder Kroatisch. Ja. Könnt ihr etwas, uns einen Satz lernen, einfach, dass man das ein bisschen tönt, wie das, also gehört, wie das tönt?
Etwas ganz spontan, etwas Schönes. Danas je leb dan.
Wie heisst das?
Danas je leb dan.
Herr Sieg, könnt ihr das wiederholen?
Danas je leb dan.
Danke, bravo. Fünf.
Gut. Ich weiss nur nicht, was es heisst.
Eben, das heisst, heute ist ein schöner Tag.
Ah. Danas je
leb dan.
Also wenn wir das alle wiederholen. Danas je leb dan. Das ist ja relativ einfach.
Ja, sicher. Weil im Publikum sind auch meine Freunde, die bei mir die Sprache gelernt haben und lernen.
Die haben jetzt speziell geschaut, gibt es ja etwas, was ihr auf Zürichdeutsch könnt ihr Frau Mitrovic lernen?
Das kann ich nicht. Also ich kann schon Zürichdeutsch, ich rede wahrscheinlich auch Zürichdeutsch, aber das ist eine offene Sprache und ich glaube, die versteht man sehr gut. Sie haben ja, glaube ich, auch ein bisschen in Zürich gelebt.
Gelebt.
Also von dort her gesehen. Hingegen, wir haben ja verschiedene Sprachen in der Schweiz, auch und gerade deutsche Dialekte. Zum Beispiel gibt es, ich glaube, es ist ein Wort aus dem Friburgischen, wenn es mir recht ist, Hepperebrego.
Hepperebrego.
Sagt ihr das noch einmal?
Hepperebrego.
Hepperebrego.
Das klingt aber gut. Das klingt gut.
Der aber jetzt Anfang... muss ich wissen, was das heisst.
Ja. Aha. Was heisst es? Herr Töpfelstock.
Kartoffelstock.
Könnt ihr seid jetzt schon so lange in der Schweiz, könnt ihr die Dialekte unterscheiden?
Genau, also Berndeutsch verstehe ich sicher, weil ich lebe in Bern 20 Jahre. Ich bin auch eingebürgert, also meine Heimatort ist Bern. Und, aber ich unterscheide doch, weil ich habe bei Brennpunkt Feld 3 Jahre in Zürich gearbeitet und Zürichdeutsch tönt mir ein bisschen härter. Phonetisch, Berndeutsch ist weicher. Und mehr musikalisch, Entschuldigung, aber das ist...
Ja. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich wohne seit dem 66 in Bern.
Also,
als Zürcher.
Hat es euch denn auch mal gelustet, oder unter den Nägeln gebrannt, Herr Sieg, einfach wegzugehen, das Weggehen, wo man als Jung vielleicht gern möchte?
Ja, und ich bin zum Teil auch etwas weggegangen als... Jugendliche, zum Teil auch als Student. Ich bin einmal über ein Semester in Paris habe ich studiert. Sonst bin ich eigentlich nie gross weggegangen. Meine erste Frau war Norwegerin. Da sind wir viel in Skandinavien, in Norwegen.
Könnt ihr uns noch einen norwegischen Satz lehren?
Ja, ja. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja.
Guten Tag.
Aber... Ja, hier und da will man schon weg. Man will mal ein bisschen aus dem Bundeshaus raus und vor allem auch aus dem Arbeitsdruck raus. Das ist schon der Fall. Aber ich glaube, das sparen wir uns auf für Pension.
In einem Jahr.
In gutem Jahr.
Ich sehe gut in einem Jahr. Ja. Ja. Ihr seid ja 1975 ins Bundeshaus gekommen.
Ja.
Was war der Ausschlag?
Ja,
war es ein Brotjob für euch denn, in der Bundeskanzlei?
Ich habe dort noch an meiner Doktorarbeit geschafft und habe einfach gewissermaßen einen Nebenverdienst gebraucht. Nicht zuletzt deshalb, weil meine Frau ihre Stelle verloren hat. Und dann nachher bin ich da in der Bundeskanzlei im Informationsdienst und später dann bin ich im 80er bin ich zum Willy Richard gekommen. Er hat dort im 80er das Departement müssen wechseln vom EVED, wie es damals geheißen hat, also vom Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement ins Finanzdepartement. Er hat immer gesagt, der Kurt Furgler hat so lange auf mich eingeredet und gestürmt, ich müsse jetzt das Departement wechseln, ich müsse jetzt ins Finanzdepartement gehen. Und ich wollte den Match schauen und darum habe ich ja gesagt. Und dann hat er aber noch gesagt, unter zwei Bedingungen, er wollte einen persönlichen Berater können auswählen und er wollte einen Pressechef, der ihm passt, auswählen. Und dann bin ich dann so ins Finanzdepartement zum Willi Richard gekommen.
Ihr seid in der gleichen Partei?
Ja.
Das hat geholfen?
Ja, das hat geholfen, weil Willi Richard hat dort im Berner Hof im Finanzdepartement einen Pressechef angetroffen, der früher Pressechef war von der Freisinnigen Partei. Und das hat er jetzt das Gefühl gehabt, das ginge nicht. Und hat einfach wollte auch in der Kommunikation einen Mann von seinem Vertrauen haben.
Ihr seid nachher noch beim Otto Stich gewesen. Er war das Anfangs 90er Jahre gewesen, ungefähr 1991, wo er eine Schlaufe auswärts gedreht hat, als Chef von der SEA, Schweizerische Depeche-Agentur. Ja. 1991 ist auch die Zeit, Frau Mitrovic, eure 4 Jahre in der Schweiz abgelaufen sind. Ihr habt offenbar eure Stelle am Gymnasium oder an der Schule in Kroatien ist offen gehalten worden für euch, ja. Wo man gesagt hat, nach 4 Jahren kommt ihr dann zurück. Und ihr seid da zurück. Aber die Verhältnisse waren ganz anders.
Eben, ich sollte zurück, 91. Mein Mandat ist abgelaufen. Das war halb diplomatisch, über Botschaft habe ich gearbeitet. Ich sollte wieder zurück. Meine Schülerinnen haben sich gefreut, Kollegen und meine Familie sowieso. Aber leider 91 ist der Krieg angefangen und ich habe meine Stelle verloren. Ich habe meine AHV-Karte, wir nennen es anderes, aber ist gut, einfach zurück ohne Begründung bekommen. Wir wurden eingeladen zu einem Test, neue Sprache, neue Kultur, neue Geschichte. Das habe ich sicher nicht bestanden. Das war politisch nicht klar. Ich bin nicht mehr erwünscht.
Ihr seid Serbin in Kroatien.
Ich bin Serbin aus Kroatien, genau. Und dann, mir war klar, dass ich verschwinden muss. Das Leben dort für mich beendet ist. Meine Familie hat auch gesagt, du musst irgendwo weg, sonst keine Stelle, keine Arbeit, nichts. Eben in hat unserer Stadt.
Plötzlich, also wo ihr zurückgegangen seid, in euer Lehrkollegium, wo ich vor 4 Jahren vorher mit grossem Fest und weiss nicht wie verabschiedet habe, yeah. Und dann hat man das wirklich, ist das so spürbar gewesen, die haben plötzlich nicht mehr mit euch zu tun.
Fast niemand, eben von 30 Kollegen, 35, wir waren 28 in einer Partei, damals entweder waren wir in einer Partei oder in keine. Junge Leute am meisten waren in dieser einzigen Partei. Und dann plötzlich waren die Wahlen im April und dann 90% Leute sind nicht mehr in dieser Partei, sonst stimmen für Regime, der aktuell ist. Und eben viele haben Angst, mit mir zu reden überhaupt.
Also einzige, ehemalige Freundin.
Einzige, haben wir gesagt, komm hier auf der Seite, uns darf niemand sehen, ich muss dir etwas sagen. Es wäre gut, wenn du irgendwas weiteres findest, weil die Muttersprache und Geschichte unterrichten wäre nicht erwünscht, dass das ein Serbe damals macht. Jetzt ist die Situation, ich glaube und ich hoffe und ich wünsche in Kroatien besser, aber 91 war total für uns Serben, für die Minderheiten, unvorstellbar weiterzuleben, besonders auf solche Stellen, die ganz empfindlich sind oder mit den Menschen, mit den Kindern zu arbeiten. Und eben da habe ich diese Stelle verloren. Ich habe die letzte Nacht bei meiner Tante übernachtet. Sie hat gesagt, bitte mit dem ersten Zug irgendwo. Ich habe gesagt, aber wo? In der Schweiz habe ich keine Stelle, hier keine, was soll ich machen? Nach Belgrad, das war damals die Hoffnungsstadt für uns. Und dann die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen und sie hat gesagt, meine Nachbarn dürfen dich nicht sehen. Bitte verschwinde, sonst hätte ich Probleme. Dann bin ich mit dem Zug Savakis von Zagreb nach Belgrad gegangen. Dort habe ich mich angemeldet ins Ministerium und sie haben gesagt, wir helfen dir. Ich habe gesagt, meine Geschwister sind an mich angewiesen, meine Hilfe und Unterstützung. Sie haben noch studiert. Mein Vater starb in der Zwischenzeit. Meine Mutter war alleine mit den zwei Kindern und dann musste ich als die Älteste etwas verdienen und schaffen. Und dann bin ich wieder hierher gekommen, zurück, und über serbischen Ministerium als Lehrerin gearbeitet. Wieder 4 Jahre. Und dann 1995 sollte ich wieder zurück, weil 4 Jahre sind 4 Jahre abgelaufen. Und dann meine Familie wurde vertrieben aus Kroatien. Das war diese Oluja von Tudjmans Regime. Und dann meine Mutter und meine Geschwister haben gesagt, kommst du hier, wir müssen unsere Sachen einpacken und weg, verschwinden bis am Morgen, weil die Kaserne wurde schon aufgenommen von paramilitärischen Truppen und einfach die Leute waren, das war Chaos und Panik und wir sollten in einer Nacht unsere Sachen einpacken, aber nicht die Sachen, sondern nur einen Koffer, weil im letzten Bus nach Serbien gab es nur Platz für einen Koffer, nichts anderes. Eben, und alles, was wir hatten, musste alles einpacken. Ich habe mein Diplom genommen, Necessaire, so ein bisschen Schmuck und so persönliche Sachen.
Fotoalbum?
Meine Schwester hat ein Fotoalbum mitgenommen und unsere Mutter eine Teekanne, die ich von jemandem, von ihrer Mutter bekommen hat. Diese Teekanne hat sie noch immer.
Eine Teekanne, ein Fotoalbum, ein bisschen Schmuck, euer Diplom, genau, und alles in einem kleinen Täschchen oder
genau,
in einem Köfferli Platz.
Weil dort im Bus, im Bus gab es Platz für 50 Leute und war sicher 100 Leute. Und mit diesen allen Paketen und Kanistern mit dem Wasser und so weiter, weil die Reise war unsicher, wer weiß, wann wir kommen. Und dann eben, das war das letzte Mal, dass wir unser Haus...
In der Ukraine ist das.
Meine Mutter hat gesagt, als sie das Haus geschlossen hat, also Haustür geschlossen hat, sie hat gefühlt, sie kommt nie mehr.
Ja.
Nur unser Hund blieb und wir haben gehört, der ist auch nach einigen Jahren gestorben.
Der Hund, den hat man nicht mitnehmen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum eine Schwester nachher geblieben ist.
Ihm konnte nicht mitnehmen. Und meine Schwester hat gesagt, ich bleibe noch eine Nacht, wir müssen eine Lösung für ihn finden. Und dann, wir konnten das nicht einfach, wir haben ihn verlassen. Und sie lebt in Belgrad, eine meiner Schwestern, und sagt oft im Nacht, hör sie, wie er bellt. Und sie hat schlechtes Gewissen, dass wir ihn verlassen haben. Aber dann gab es keine Zeit für die Tiere, für die Pflanzen, für nichts, nur für die Menschen.
Ihr seid nachher mit eurer Mutter und mit der Schwester wieder zurück in die Schweiz gekommen und nachher hat also quasi die zweite Phase von eurem Dasein hier in der Schweiz angefangen,
genau.
Dort, wo ihr schauen musstet. Das ist so durch die 90er Jahre durchgegangen. Ihr habt eigentlich, wenn ihr jetzt das so gehört, direkt ein beschauliches Leben gehabt in der Schweiz, auch wenn es bei euch relativ turbulent ist
zuhergegangen.
Ihr seid ja dann eben ein Zeitli Chef gewesen von der SDA. Wie hat man denn die Nachrichten aus Jugoslawien oder aus dem Auseinanderbrechen von Jugoslawien? Habt ihr das so emotionslos, halt einfach wie man das so mit Nachrichten macht? Oder sind da Emotionen mitgeschwungen?
Ich habe nie direkt mit der Nachrichtenproduktion zu tun gehabt, als Chefredakteur. Man muss sagen, ich bin in dem Sinn eigentlich ein normaler, auch heute noch ein normaler Nachrichtenkonsument aus allen Ländern. Natürlich bewegt einem das. Also wenn ich jetzt Frau Mitrovic höre, von ihrem Leben reden und erzählen, dann muss ich sagen, habe ich tatsächlich ein beschauliches Leben gehabt. Also das beeindruckt einen.
Bei euch hat es ja 1998 angefangen zu rebeln. Da hat der Adolf Ogi, ist jetzt VBS, oder ist im VBS gewesen, und nachher habt ihr ihn getroffen, oder ihr seid einander über den Weg gelaufen, und dann hat der SVP Ogi der SP Ogi gefragt, ob ihr nicht wettet.
Der SP-Sieg, ja.
Was habe ich jetzt gesagt? Nur ein Ogi. Ja gut, also, ich kann nicht dafür mich korrigieren. Hat der SP-Sieg gefragt, kommt ihr zu mir als Informationschef? Wieso hat er das gemacht? Er hat ja die Armeeabschaffungsinitiative unterschrieben.
Aber die Armee ist ja nicht abgeschafft worden.
Wegen euch.
Bekanntlich. Und es ist, tatsächlich in etwa so gewesen. Also, wir sind einander mal über den Weg gelaufen, wir haben einander gekannt von früher her. Und es ist dort, hat gerade ein früheriger Pressechef vom Herr Theater aus irgendeinem Grund den Hut genommen und er hat eine Zeit lang kennengelernt. Und ich habe dann gesagt, was ist da los? Wieso will niemand zu Ihnen kommen und Pressechef machen? Und dann hat er gesagt, ja, dann müsst halt ihr kommen. Und so sind wir da ins Gespräch gekommen. Und haben dann zu zweimalen im Garten vom Sternen Muri, also heimlich abgeschirmt, haben wir da miteinander geredet, das hat niemand dürfen wissen und so. Und dann hat er dann das Gefühl gehabt, ich müsse zu ihm kommen.
Heimlich, also wirklich heimlich? So ja. Hinter einem Gebüsch muss man sich das vorstellen?
Ja. Hinter einem Kastanienbaum.
Wirklich? Ja. Und was hätte der Herr Rocky von euch wollen wissen? Ob er mit euch gutschieren kann oder ob ihr dann heimlich gegen die Armee schiessen?
Ja, das auch. Er hat natürlich meine politische Haltung gut gekannt und so. Er hat tatsächlich wissen, ob das überhaupt vorstellbar sei, dass ich im ehemaligen EMD Chemie arbeiten, weil das ist natürlich tatsächlich irgendwie für einen Sozialdemokrat auch ein Tabubruch gewesen, dass man dort hergeht. An so einen Ort geht man als Sozialdemokrat, als Normaler, einfach nicht arbeiten. Und zum Herr Ogi schon gar nicht. Und das haben wir einfach hin und her besprochen, aber wir sind uns dann eigentlich ziemlich einig geworden. Ich habe sofort gesehen, dass der Dölf Ogi gut, das ist jetzt nicht der Bilderbuch-SVP-Politiker, oder? Das ist einer, der über die politischen Grenzen ausdenkt, ist auch einer, der in seiner Amtszeit im VBS die Armee anders eingesetzt hat und befördert hat als seine Vorgänger. Er hat die Armee eigentlich in erster Linie als ein außenpolitisches Instrument gesehen, als ein Mittel, wo die Schweiz eine solidarische, stabilisierende Außenpolitik machen kann.
Und das hat euch interessiert?
Das hat mich interessiert und ich habe auch das Gefühl gehabt, das sollte zu einer wichtigen Aufgabe von der Armee werden, solange wir sie noch haben.
Aber die rechten Röp-Parteien haben aufgejault. Jetzt kommt der Linke ins VBS. Ihr habt sicher viele Telefone bekommen, von links und von rechts. Sicher auch eure alten Parteifreunde, die gesagt haben, geht es eigentlich noch?
Ja, also die junge SVP, die hat das Kommuniqué rausgelassen und hat dort drin gesagt, man macht auch nicht einen Metzgermeister zum Pressechef vom Vegetarierverband oder so. Aber das hat sich dann wieder gelegt. Also.
Warum hättet ihr jetzt vor, ihr seid dann noch kurz bei Moritz Leuenberger gewesen, anderthalb, zwei Jahre, wenn ich das richtig sage, als Stabschef. Und mit 61 habt ihr eine neue Stelle antreten als Bundesratssprecher. Eigentlich hättet ihr ja gedacht, ich gehe dann so mit 60, 61, lasse ich mich vielleicht frühzeitig pensionieren.
Ja, ich kann eigentlich eben an Abschluss von dem beschaulichen Berufsleben denkt und nachher, wo der Achille Casanova gegangen ist, nach 23 Jahren, glaube ich, habe ich gar nicht daran gedacht, mich irgendwie für seine Nachfolge zu bewerben. Und die frühere Bundeskanzlerin hat mich dann gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Ich habe mir gesagt, nein, also ich glaube, vielleicht auch bei dem Bundesrat, wo er damals war, ich habe mir das wirklich nicht so gut vorstellen können. Und sie hat mir nachher eigentlich erläutert, dass eigentlich gerade die Zusammensetzung vom Bundesrat, gerade auch mit diesen beiden SVP-Mitglieder, dass das eigentlich spannend ist. Es ist auch eine gewisse Herausforderung für einen Verantwortlichen für Kommunikation von dem Bundesrat. Und so hat es mich dann irgendwie reingenommen. Und ich habe es eigentlich nicht bereut, keine Minute, weil es ist jetzt natürlich so eine etwas eigenwillige Dramaturgie da in mein Berufsleben hineingekommen. Der Höhepunkt ist dann tatsächlich am Schluss. Also der Höhepunkt insofern, als ich hatte das Gefühl gehabt, endlich komme ich einmal in das Bundesratszimmer rein und sehe eins zu eins und höre eins zu eins, wie es da rein zu und her geht. Und das ist natürlich für jemanden, der ja, fast ein halbes Leben lang für den Bundesrat geschafft hat, in der Bundesverwaltung, ist das natürlich etwas Schönes, wenn er das am Schluss von dem Berufsleben noch.
Aber ist das manchmal so, dass man von außen, auch wenn ihr jetzt immer nachher diesen Bundesrat war, als Informationschef, ist das eher die Mittwochsitzung vom Bundesrat, eben Mittwochmorgen, mehr so wie ein schwarzes Loch? Und wir wissen nicht genau, was wieder rauskommt. Jetzt plötzlich sitzt ihr selber in diesem schwarzen Loch.
Ja, gut, also im Departement als Kommunikationsbeamten im Departement hat man natürlich sehr viel mit der Vorbereitung von diesen Dokumenten und Kommuniqué zu tun, die für Bundesratssitzung vorbereitet werden. Oder? Und wenn dann dort jeweils am Mittwoch der Chef für ein paar Stunden verschwunden ist, eben in die Bundesratssitzung, ist das tatsächlich etwas ein Moment der Ruhe gewesen und der Kontemplation. Und heute ist es genau umgekehrt. Heute ist am Mittwoch, morgen bis zum Mittag und nachher auch am Nachmittag Pressekonferenz oder Pressekonferenzen über Bundesratssitzung. Das gehört dann eigentlich zu der intensivsten Zeit und Stunden innerhalb von der Arbeitswoche.
Könnte man sagen. Ja. Bei euch, jetzt, wenn ihr jetzt so schaut, wie sich eigentlich euer Leben verändert hat, Jelena Mitrovic, wenn ihr jetzt 2008, ist ja das direkt auch beschaulich, so wie das der Herr Sick hat gesagt, ihr habt stürmische Jahre gehabt, ihr habt hier mit eurer Familie, mit eurer Mutter, mit euren Schwestern, habt ihr dafür müssen schauen, oder, dass ihr hier könnt überleben könnt. Jetzt haben alle Fuss gefasst, ihr seid Schweizer geworden. Was war eure erste Abstimmung, die ihr dürfen wählen und stimmen?
Ich komme nicht ganz nach, was das war, aber ich gehe regelmäßig zur Urne oder schicke das per Post. Und das nehme ich als meine moralische Verpflichtung, dass ich so mache. Ich bin auch politikaktiv gewesen, jetzt nicht mehr so. Aber eben, ich möchte mich auch wirklich aktiv in dieser Gesellschaft engagieren.
Aber mögt ihr noch eure erste Abstimmung noch erinnern, wo ihr denkt, so, jetzt bin ich Schweizer Bürgerin, jetzt gehe ich an die Urne?
Das war etwas entweder über Flughafen Belp oder so etwas. Jetzt komme ich nicht ganz nach. Leider, ich komme nicht nach. Ich weiß, dass ich verzweifelt bin und dann frage ich meinen Freund, guten Freund, um die Beratung, was wäre, ja, Flughafen Belp schon, wir müssen nicht nach Zürich reisen, aber trotzdem, das macht Lärm und Umweltschmutz und so weiter. Aber ich komme nicht ganz nach, ob das das erste Mal war, aber eben, ich gehe regelmäßig zur Urne.
Ihr könnt in Serbien brieflich abstimmen?
Nein, also wir müssen wenn wir wollen, abstimmen. Hier haben wir die Möglichkeit, in Botschaft von Serbien, an der Seminarstraße abstimmen.
Und dann nächste Woche nennt sie ja in Serbien Wahlen. Wisst ihr schon, wen dass ihr werdet wählen werdet? Der Präsidentschaftskandidat, der mehr Richtung Russland schillt, oder der Präsident, der Richtung Europa schillt?
Das ist schwierig, aber Russland ist auch ein Teil von Europa, oder? Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es wird wieder knapp zwischen Radikalpartei und zwischen sozialdemokratische Partei. Das wird ganz knapp.
Aber ihr sagt nicht, für wen dass ihr wählt. Sehe ich das richtig?
Ich möchte mich nicht äußern, aber ich war oder bin immer die progressive Idee. Aber wieder, was progressiv ist, das ist wieder fragwürdig, oder?
So wie Sie redet jetzt, Frau Mitrovic, würde es eigentlich als Bundesratssprecher auch durchgehen, oder nicht?
Ich glaube schon. Ja, ja.
Das gut. Wir sagen doch noch schnell zum Abschluss, weil wir sind nämlich schon wieder kurz vor den Elfen. Wüsstet ihr den Satz noch, Herr Sieg? Der serbische Satz. Heute ist ein schöner Tag. Helfen Sie uns schnell, Frau Mitrovic.
Nein, den weiss ich nicht mehr.
Danasje leb dan.
Danasje leb dan.
Ja. In dem Sinne und Geist, merci vielmals, Frau Mitrovic. Herzlichen Dank, Herr Sieg, dass ihr da jetzt persönlich seid. Euch allen einen schönen Sonntag. Adieu miteinander.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.